Gleich gibt's ein Wiederhören mit einer, und hier passt der Begriff wirklich, Fernsehlegende. Friedrich Nowotny, zuletzt WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender, vorgestern ist er 95 Jahre alt geworden. Und so wiederholen wir sehr gerne das Gespräch mit ihm aus dem Sommer 2011. Damals war er 82, nahezu seit 60 Jahren Journalist, und so fragte ich ihn, was ist das Schöne an dem Beruf?
Das Schönste an diesem Beruf ist, dass man teilnimmt an allem Möglichen. Es ist ziemlich gleichgültig, wo Sie gerade sind, ob Sie Lokalreporter sind, der für die Zeitung über eine Hühner- oder Hundeschau zu berichten haben, über ein Fußballspiel, oder ob Sie in der großen Politik herumwühlen, um herauszufinden, wer die nächste Intrige gegen wen spinnt. Sie sind dabei.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Sibylle Giel im Gespräch mit
Friedrich Nowotny, langjähriger Intendant des WDR.
Das war 1985 bis 1995. Richtig angefangen haben Sie als Journalist, als Volontär der Bielefelder Zeitung. Das war 1953. Da waren Sie 24 Jahre alt, Herr Nowotny. Wenn Sie heute noch mal Anfang 20 wären, würden Sie wieder Journalist werden?
Ich muss da meine ganze Nachdenklichkeit strapazieren, um eine Antwort zu finden. Der Journalismus heute ist nicht zu vergleichen mit dem Journalismus der damaligen Zeit. Er ist völlig anders. Und auch die Arbeitsbedingungen haben sich völlig verändert. Und das hat nicht nur technische Ursachen. Wer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, kann von einem Glücksfall reden. Aber wer arbeitet da schon? Auch da werden ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut. In der freien Wildbahn beschäftigt man lieber oft Praktikantinnen und Praktikanten, als dass man das Risiko einer Festanstellung eingeht. Und in mancher öffentlich-rechtlichen Institution ist es ähnlich. Also die Wildbahn ist breiter geworden, aber sie ist auch weniger verlässlich für diejenigen geworden, die dort arbeiten.
Sie sind eine Generation, Sie sind 1929 geboren, die immer noch wahnsinnig mitmischt. Sie sind immer noch gefragt, Sie geben auch bei uns im Bayerischen Rundfunk immer wieder in der Radiowelt Ihren Kommentar zu unterschiedlichen Ereignissen in der Politik. Was macht Ihre Generation so stark?
Es ist vielleicht eine ganz einfache Antwort. Das Interesse an dieser Welt. Und bedenken Sie die breite Spanne, die man in einem solchen Leben durchlebt und durchlitten hat. Die bringt Erfahrungen mit sich. Ich gebe zu, Erfahrungen werden heute nicht mehr sehr gefragt. Sie sind auch oft störend, weil man sich nicht mit vergangenen Ereignissen beschäftigen will, sondern immer den Blick auf übermorgen sichern möchte, der zu den abenteuerlichsten Fehlspekulationen führen kann. Aber gelegentlich jemand, der sich um Gründlichkeit bemüht, fragt einer doch, können Sie nicht mal und möchten Sie nicht? Ich habe neulich an einer stundenlangen Sendung von Spiegel TV teilgenommen, die sich mit den großen Ereignissen dieser vergangenen Welt befasst hat. Und ich muss sagen, erstens hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht, an die wirklich großen, erregenden Momente der hinter uns liegenden Zeit heranzugehen und sie zu analysieren. Und ich habe gemerkt, dass diejenigen, die im Studio waren, einschließlich der Redakteurinnen, die diese Sendung gemacht haben, möglicherweise Dinge erfahren haben, die sie so nicht wussten. Und Dinge zu vermitteln, die man selbst weiß, das ist doch eine unglaubliche Chance.
Sind Sie mit uns unzufrieden, mit uns, die wir jetzt die Sendungen machen? Wenn Sie uns beobachten, wenn Sie uns zuschauen, wenn Sie uns zuhören? Meiner Generation?
Ich bin ja ein glühender Radio. Mensch, ich höre Radio von morgens bis abends und ich arbeite fürs Radio, wo immer es geht. Ich habe bei Nordwestradio, das gehört zu Radio Bremen und zum Norddeutschen Rundfunk, jeden Freitagmorgen eine Kolumne. Man muss früh aufstehen, um das zu machen. Aber gut, ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Man kann da nichts über einen Kamm scheren. Aber es ist meines Erachtens auch viel Flüchtigkeit unterwegs. Flüchtigkeit, die sich aus zwei Dingen ergibt. Aus der Schnelligkeit, in der man heute etwas bieten muss, und aus der Tatsache, dass man sich möglicherweise zu leichtfertig auf Quellen verlässt, die nicht eigentlich verlässlich sind. Wenn man allein das Internet bemüht, kann man damit rechnen, dass man auf dem falschen Dampfer ist. Da muss man schon Quellenstudien betreiben, die möglicherweise tiefer gehen und ernsthafter sind.
Dann lassen Sie doch uns bitte mal zurückschauen. Sie waren ganz, ganz lange der Bericht aus Bonn. Sie waren das Gesicht vom Bericht aus Bonn. Und auch noch heute, wenn man den Namen Nowotny nennt, sagt jeder, oh, Bericht aus Bonn. Wir haben einen kleinen Zusammenschnitt mitgebracht, und zwar von der Sendung am 2.2.1973.
Guten Abend, meine Damen und Herren, bleiben wir beim Titel des Buches. Kurskorrektur, vielleicht auch in gut einer Stunde im Bundeskabinett, das überraschend für 22 Uhr zu einer Sondersitzung unter dem Vorsitz von Lauritz Lauritzen, dem Kabinettssenior, zusammengerufen wurde. Warum ist die Sache so aufregend? Warum scheinen schnelle Entschlüsse vonnöten? Das ist ganz einfach, meine Damen und Herren. Die hereinströmenden Dollars produzieren D-Mark. Und diese können wir in der gegenwärtigen Phase der Konjunktur überhaupt nicht gebrauchen. Sie vielleicht und ich vielleicht, nicht aber die Wirtschaft, die recht flüssig ist. Ist dies zu optimistisch, meine Damen und Herren? Zu gelassen vielleicht. Die Steuerreform jedenfalls steht noch vor vielen Hürden. Und die sind nicht gerade niedrig.
Da lacht er.
Also wenn ich das so höre, dann könnte ich ja sagen, das ist von vorgestern. Denn wir haben zwar jetzt den Euro und es gibt keine Devisenzuflüsse mehr und wir müssen nicht über Auf- und Abwertung nachdenken, aber über Steuerreform denken wir, wann war das? 1973?
2.2.1973.
Denken wir nach und diskutieren sie. Manchmal funktioniert sie, oft wird sie zu oft versprochen, ohne dass sie dann umgesetzt wird. Also es ist eine verrückte Welt, das müssen Sie zugeben.
Ja, es ist aktuell eigentlich. Was war Ihr Anliegen bei den Sendungen? Was wollten Sie mit den Sendungen erreichen?
Zwei Dinge waren es, Frau Giel, auf die es mir ankam. Erstens wollte ich die Politik, die Akteure der Politik aus einem mythisch verklärten Schein herausführen. Ich wollte den Zuschauern und den Zuhörern klar machen, hier hast du es auch nur mit Menschen zu tun, mit all ihren Leidenschaften, mit all ihren Schwächen und Stärken, mit all ihren charakterlichen miesen Zügen und mit den möglicherweise glänzend schönen. Das war mein Versuch, den ich da unternommen habe. Er ist zugegebenermaßen nicht immer gelungen. Er scheiterte daran, dass die Abschirmmechanismen der Hauptdarsteller der Politik unglaublich hoch entwickelt sind.
Die können diese Phrasen, meinen Sie?
Jalousien herunterlassen, wenn Sie so wollen. Die können Jalousien herunterlassen und dann hören Sie nur irgendwas aus der Ferne und kommen nicht auf deren menschlichen Kern. Ganz selten, dass das gelungen ist. Und es kam mir darauf an, dass meine Kundschaft, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die Dinge, um die es geht, begreifen. Man musste komplizierte Dinge so darstellen, dass sie stimmig waren und verständlich. Also es hat
Erklären.
Es hat keinen Sinn, wenn ich im Deutsch der Financial Times argumentiere oder im Englisch der Financial Times, kommt manchmal auf selbe raus, sondern mir kam es darauf an, den Leuten klarzumachen, dass die Dinge, die in der Hauptstadt passieren, ihre Probleme sind und die Versuche der Politiker, ihre Probleme zu lösen. Oft waren es nur Lösungsversuche im eigenen Sinne der jeweils politischen Gruppierung, die dran war.
Und gibt es ein Geheimnis, wie man mit den Mächtigen richtig umgeht, damit die tatsächlich mal was erzählen und eben nicht die Jalousien runterlassen?
Es gibt kein Geheimnis, nein. Es ist eine mühsame Kernearbeit. Es ist wirklich der Versuch, ein Knochen zu beknabbern, an dem so gut wie nichts mehr dran ist. Ein Knochen, bei dem man die letzte Faser versucht zu finden. Schwer, kann ich Ihnen sagen, außerordentlich schwer. Ich habe interessante Leute kennengelernt. Bei manchem hat man den Eindruck, du bist jetzt einen Schritt näher dran und musst doch bemüht sein, die eigene Distanz, die du dir verschrieben hast, zu wahren. Ich halte nichts von Kolleginnen und Kollegen, die da etwas großmütig sagen, die Kanzlerin oder den Kanzler, da bin ich ganz nah dran. Also das gibt es ja auch.
Sie haben die Distanz immer gehalten.
Ich habe mich bemüht, sie immer zu halten. Ich konnte nicht ausschließen, dass manchmal die eine oder andere Sympathie aufschien. Und da muss ich ehrlich sagen, das waren Schwächeanfälle von mir.
Heute in 1:1 der Talk ist zu Gast Friedrich Nowotny, das Gesicht und die Stimme aus Bonn. Aber geboren sind Sie in Hindenburg, in Oberschlesien, heute Sopsche. Haben Sie da noch Erinnerungen dran?
Ganz lebhafte. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich träume auch manchmal von meiner Heimat. Und da stelle ich fest, Träume können auch sehr verklären. Meine Schwester war vor einigen Jahren da und hat auch unser Geburtshaus gesucht und nicht mehr gefunden. Denn auf dem Gelände steht ein Teil eines Krankenhauses, das auch schon in unserer Kindheit bestand. Und die Kastanienallee, von der ich immer träume, die zu dem Hof führte, da wo wir wohnten, die gab es auch nicht mehr. Und es, wie sie mir sagt, sie ist älter als ich, sei das auch keine großartige Allee gewesen. Es standen drei Kastanienbäume. Ich sah immer eine ganze Allee. Also so ist das nun einmal.
Aber Sie sind nie wieder hingefahren?
Nein, ich bin nicht wieder hingefahren. Ich war oft in Polen. Ich musste als Intendant der ARD immer die Verträge unterschreiben, die in Warschau geschlossen wurden, um unsere Büros dort zu unterhalten. Und in meinem Pass stand immer ein Geburtsort Hindenburg, nicht etwa Sabrze, worauf mich natürlich die Polen immer etwas skeptisch beäugten. Die Vermutung schwankt mit, er ist vielleicht doch ein Revanchist.
Ja, dachte ich mir gerade.
Er ist es nicht.
Aber im Pass steht's. Wie sind Sie dann nach Westfalen gekommen? 1929 geboren, das heißt, Sie waren bei Kriegsende 16 Jahre alt?
Ja, ich war bei den Amerikanern in Braunau am Inn. Dort hatte es mich hin verschlagen auf verschlungenen Faden. Ich war ja noch Volksturmmann mit meinem Vater zusammen, der dann 14 Tage nach unserer Verabschiedung, wir waren zusammen auch noch beim Ersatzbataillon, nachdem wir 3 Monate da zur kämpfenden Truppe gehört hatten. Und ich bin dann, da ich Offiziersbewerber des Heeres war, mit einer bestandenen Prüfung von diesem Ersatzbataillon mit viel Glück und einem Reisebefehl, so hieß das, glaube ich, damals, der funktioniert hat, über Prag nach Passau und von Passau nach Braunau gekommen.
Da waren Sie eigentlich noch ein Kind. Da waren Sie ja noch ganz, ganz jung.
Wenn heute so viel von Kindersoldaten die Rede ist, dann kann ich nur sagen, vor Ihnen sitzt einer. Mhm. Das war aber damals keine Ausnahme, sondern in der Schlussphase des Krieges auch jener Fall, den man damals als Normalfall empfand. Und die Amerikaner, die mich da festgesetzt hatten, hielten mich erst für einen Werwolf, was lebensgefährlich sein können. Denn Werwolf, das war eine Kampftruppe, die auf Gorillakampf ausgebildet war. Das war ich nicht. Ich war dort also auch beim Volkssturm. Und also ich habe mich da verdünnisiert und kam in einem Güterwagen voll mit kölnischen Menschen aus Österreich, dem befreiten Österreich, über Bayern an die Grenze Nordrhein-Westfalens, wo sie den Zug nicht reingelassen haben. Wir mussten also aussteigen und mussten sehen, wie wir weiterkamen. Ich hatte meine Mutter und meine Schwester inzwischen gefunden.
Wie haben Sie Ihre Familie wieder getroffen?
Die habe ich in Oberösterreich gefunden.
Durch Zufall?
In der Nähe von Braunau am Inn, ja. Es war damals, die Nazis hatten ja die ganzen Fluchtwege organisiert. Und da wurden die Landkreise, in denen evakuiert wurde, die wurden gleich auf andere mögliche Städte in ganz Deutschland, West und Süd, verteilt. Also unser Bezirk war auf Oberösterreich, damals Ostmark natürlich, verteilt. Und dort habe ich sie gefunden. Naja, der langen Rede kurzer Sinn, wir kamen nicht nach Nordrhein-Westfalen rein. Und dann haben wir uns aus dem Zug, der da herumstand, verdünnisiert und sind im Zuge der Nacht, im Schutze der Nacht, durch einen langen Tunnel bei Altenbeken, so heißt der Ort, gelaufen, ein endloser Eisenbahntunnel, und sind in Altenbeken dann angekommen, in der Nähe des Bahnhofs, haben uns auf den Bahnsteig gestellt, wo überall britische Soldaten herumstanden und streng guckten, und haben uns mit der vorhandenen Reichsmark schnell noch 3 Billets nach Bielefeld gekauft, wo wir Verwandte hatten, glaubten zu haben. Also, der lange Rede, kurzer Sinn, ich war damit in Westdeutschland, in der britischen Zone, Besatzungszone.
Wie war denn Ihre politische Einstellung? Ich meine, Sie sind nicht freiwillig in den Krieg gezogen, aber waren damals 16 Jahre alt. Wie haben Sie das alles wahrgenommen?
Ich habe das alles sehr deutlich wahrgenommen. Und ich war PIMF, also in der HJ, und im Jungvolk, wie das hieß. Und es war für mich fast selbstverständlich, dass ich da blieb und mir einen Schießprügel umhängen ließ und eine Ausbildung mit der Panzerfaust bekam. Sie waren ja als ab 14 Jahren, gehören Sie ja zu den Jahrgängen, die Wehrertüchtigung mitmachten. Da wurde nichts dem Zufall überlassen. Da wurden sie richtig mit allen Möglichkeiten der Verteidigung und des Angriffs ausgebildet. Also die 14, 15, 16, 17-Jährigen waren hochmotivierte Kämpfer, wenn Sie so wollen.
Und Sie selbst? Sie, Friedrich Nowotny?
Ja, ich fühlte mich bis zum Augenblick, als es ernst wurde, auch dazugehörig. Aber das war wohl ein Irrtum, wie man hinterher erfuhr.
Bevor ich gleich weiterfrage, hören wir Musik von Frank Sinatra.
For once in my life, I've got someone who needs me. Someone I've needed for so long.
For once, unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong.
For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew.
Someone warm like you could make my dreams come true.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit einem sehr reifen Geburtstagskind. Vorgestern wurde Friedrich Nowotny 95 Jahre alt. Und so gibt's jetzt ein Wiederhören mit ihm aus dem Sommer 2011. Da war der langjährige WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende bei mir zu Gast. Und ich fragte, wie ging das bei Ihnen eigentlich los mit dem Journalismus?
Ich habe den Versuch unternommen, x-mal durch Bewerbung eine Stelle als Volontär zu bekommen. Das ist mir zunächst nicht gelungen. Da gab es diesen berühmten Brief, den heute Tausende von angehenden Journalistinnen und Journalisten bekommen. Der lautete, vielen Dank, wenn Sie die Antwort überhaupt bekommen. Sie sind der 486. Bewerber um eine Volontärstelle. Es tut uns leid und so weiter. Also das war damals auch so. Denn in den Redaktionen saßen die Männer, die aus dem Zweiten Weltkrieg wiedergekommen waren. Alte Journalisten, die schon in der Nazi-Zeit ihre Dienste taten, oder auch welche, die aus der Zeit vor der Nazi-Zeit heimgekehrt waren, aus der Emigration, aus den KZs, aus Gefängnissen, aus dem Krieg. Also musste ich sehen, dass ich irgendetwas anderes machte. Ich war also Dolmetscher, jawohl. Ich war freier Mitarbeiter für Zeitungen, also vor allen Dingen für die Freie Presse in Bielefeld, auf Zeilenbasis 8 Pfennige.
Doch so
die
viel.
Zeile, ja, mhm. Ja, 10 Mark für ein Sportfoto am Sonntag.
Das war aber dann hochbezahlt.
Das war richtig gut. Und ich versuchte immer, einen beruflichen Einstieg zu finden. Und den fand ich dann bei der Deutschen Reichsbahn Sterbekasse. So hieß sie damals. Mhm. Und diese Deutsche Reichsbahn Sterbekasse war ein evakuiertes Versicherungsunternehmen, das aus Berlin nach Bielefeld gekommen war und dort in einer alten Kaserne Unterschlupf gefunden hatte. Und die suchten jemanden für die Werbeabteilung, der da, und also, da lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich gearbeitet. Ich war nicht Vorstandsvorsitzender, sondern ich war wirklich ein Lehrling, begierlich aufzunehmen, was mir dort geboten wurde. Und dort habe ich wirklich Handwerk gelernt. Ich sollte dann zur Versicherungsakademie nach Köln. Denn das Unternehmen hat sich in Deutsche Eisenbahnversicherungskasse, DVK, umbenannt. Und ich sollte mitziehen nach Köln und in die Versicherungsakademie gehen, weil mich der Vorstandsvorsitzende für ein großes Talent gehalten hat. Naja, gut. Also,
ganz unrecht scheint er nicht gehabt zu haben.
Ich hatte eine Volontärstelle bei meiner Zeitung. Ich fing also wieder bei Null an.
Und es war aber gleich klar, dass das eigentlich der wichtigere Beruf, dass
ja,
es der Beruf
das
ist,
war der wichtigere Beruf,
Sie sich hingezogen Zweifel, fühlen. Ja. Und dann Volontariat?
Ein richtiges Volontariat mit allem, was damit verbunden war. Richtig harte journalistische Ausbildung, Tag- und Nachtarbeit in allen Redaktionen. Und da wurde man nicht in Watte gepackt, sondern da ging es hart zur Sache. Ich weiß noch, unser Chef vom Dienst war ein ehemaliger Spieß bei der Wehrmacht. Das war der Hauptfeldwebel, die Mutter der Kompanie, wie man damals sagte. Streng, aber gerecht. Da er vom Land kam, fütterte uns mit seinen Butterbroten natürlich durch. Wunderbar. Aber er scheuchte uns auch. So unter der Rubrik, Nowotny, hab immer deinen Rucksack gepackt, du gehst morgen nach, was weiß ich, nach Bramsche, nach Halle in Westfalen, überall, wo es Außenredaktionen war. Dort musst du den Redakteur vertreten.
Und Sie haben ja gesagt und Sie haben es gemacht und Sie
ich habe
hatten
alles
den Rucksack
gemacht.
Gepackt?
Ich habe alles gemacht. Ich habe in Außenredaktionen gearbeitet, die tatsächlich über einen Dienst-VW verfügten, die über ein Fahrrad verfügten oder die, wie ich dann als Redakteur in Brackwede, über ein Gogomobil verfügte. Ich bin mit all diesen Gerätschaften durch die Gegend gefahren.
Der rasende Reporter.
Und habe
Friedrich
das gemacht, was zu machen war. Bericht erstattet.
Zuerst für die Zeitung. Wie kam es dann zum Saarländischen Rundfunk? Da haben Sie Hörfunk und Fernsehen gemacht.
Ja, das fing auch mit dem WDR in Bielefeld an. Da gab es einen wunderbaren Studioleiter namens Werner Höcker im WDR, ein denkmalgeschützter Mensch, der sehr viel in einem Ein-Mann-Studio bewegte. Und den habe ich mal kennengelernt. Da sagte er, wollen Sie nicht für uns mitarbeiten? Ich dachte, war wie elektrisiert, sage ich, ja. Also es kam zur freien Mitarbeit. Ich weiß noch, das erste Hörfeature, das wir zusammen gemacht haben, hatte den schönen Titel Woher, Wohin? Ein Bericht über die Nichtsesshaften in Deutschland. Also Bethel, also die Bodelschwingschen Anstalten waren ein wichtiger Standort dafür. Das war eine großartige Sache. Er machte die Interviews, ich die verbindenden Texte. Es war der Anfang. Und dann machte ich Filme und Berichte und alles Mögliche.
War Ihre Mutter stolz auf Ihren Sohn, der so erfolgreich in den Medien Fuß gefasst hat?
Was heißt erfolgreich? Wissen Sie, man maß Erfolg mit anderen Maßstäben als heute. Sie war glücklich, dass ich die Kurve gekriegt hatte. Und sie freute sich darüber, dass ich mit dem wenigen Geld, das ich verdiente, auch auskam und ihr auch noch was geben konnte. Es war eine Zeit, die heute unter die Rubrik tiefste Armut fallen würde, obwohl ich zugeben muss, dass die Maßstäbe sich im Vergleich zu heute verändert haben. Damals war man noch wirklich arm.
Haben Sie sich als Flüchtlingskind gefühlt, als Flüchtlingsfamilie eigentlich?
Nein, eigentlich nicht. Mir wurde ganz klar, dass ich nur Boden unter die Füße bekomme, wenn ich versuche zu verstehen. Die Menschen, die Landschaft, die Denkungsweise, das Fühlen, das Handeln der Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe. Ich glaube, das ist mir damals ganz gut gelungen.
Und was eine glückliche Fügung, Sie haben mir ja erzählt, Ihre Ankunft hier. War das gut, dass Sie in Nordrhein-Westfalen gelandet sind? Das hätte ja auch Bayern sein können.
Ja,
das
nach Bayern
ja
wollte ich immer, ob Sie es, Frau Giel, ob Sie es glauben oder nicht. In Bayern habe ich mich zweimal beworben und wurde zweimal abgelehnt. A, beim ADAC GAU Oberbayern, gibt es das? Ja.
Bestimmt.
Die suchten unmittelbar, nachdem ich das Volontariat beendet hatte, einen Pressesprecher. Ich eilte dahin, stellte mich davor, glaubte, eine ganz gute Figur gemacht zu haben. Sie drückten mir nicht wenig in die Hand für die Reise und sagten, alles Gute und Sie hören von uns. Ich habe von Ihnen gehört, Sie haben Nein gesagt, aber Sie haben mir empfohlen, gehen Sie doch auf den Nockerberg, da ist heute was los, da ist ein großes Fest, da wird das Starkbier angestochen. Mhm. Also ging ich zum Nockerberg, fragen
Sie
mich.
Da sind heute fast keine Karten zu kriegen, hatten Sie großes Glück.
Und fragen Sie mich nicht, wie ich da wieder runterkam. Also ich habe dieses Bier natürlich nicht vertragen. Und zu
es verträgt keiner, Herr Nowotny, ich kann
aber
Sie beruhigen. Ich
ein wunderbares Erlebnis. Ich war in einer Stube gelandet, nicht im großen Zelt war damals schon sehr viel los. Ich war in einer Stube gelandet, dort saßen bayerische Urmenschen. Und die luden mich ein, ich sollte doch mit ihnen einnehmen. Also nahm ich ein, die packten dann aus ihren Rucksäcken aus, was sie mitgebracht hatten. Und ließen mich daran
eine
teilhaben.
Eine Essensgrundlage für starke
Es war wunderbar.
Und
das zweite Mal
beworben?
Wollte ich dann zu einer Frauenzeitschrift. Da war ich auch schon freier Mitarbeiter. Die gibt es heute auch nicht mehr. Ich hätte sie möglicherweise durch mein künstlerisches Tun retten können.
Schade, schade.
Kleiner Scherz.
Sibylle Giel im Gespräch mit
Friedrich Nowotny, berichtete aus Bonn.
Und 1985 sind Sie zum Intendanten des Westdeutschen Rundfunks gewählt worden. Aber das war kein leichter Einstieg, oder?
Was ist schon leicht in diesem Metier? Also ich wurde mit einer Stimme Mehrheit gewählt. Die CDU hatte mich vorgeschlagen, die SPD schäumte, die FDP, das Weltkind in der Mitte, war die ausschlaggebende Stimme. Willi Weyer, Mitglied des Verwaltungsrates, der wählte damals noch den Intendanten, hatte mit mir ein langes Gespräch. Er wollte sich einfach überzeugen, ob ich der Mann sei, der da gesucht wurde in einer Findungskommission. Und ich habe ihm gesagt, nach 2 Stunden, die wir heftig diskutiert hatten, Herr Weyer, fühlen Sie sich völlig frei in Ihrer Entscheidung. Ich habe einen Job, der ist so schön, den kann ich bis zu meiner Pensionierung machen, es sei denn, ich werde wiedergewählt.
Sie hätten auch weiter aus Bonn berichtet,
aber
oder?
Aber natürlich. Oder ich wäre woanders hingegangen, gar kein Problem.
Sie waren immer parteilos und Sie bezeichnen sich selber als Wechselwähler. War das schwierig für den doch als rot geltenden WDR? Hätten die
also
lieber einen SPD-Mann gehabt?
Wie ich finde, tödliche Rufmord, der da begangen worden ist durch die Erwähnung des roten WDR, war immer wieder belastend für das Haus. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses haben versucht, ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Und das ist ihnen sehr gelungen. Natürlich gab es welche, die versuchten, mit ihrem Parteibuch Karriere zu befördern. Und die haben auch irgendwie durch irgendwelche Konstellationen hin und wieder einen Job bekommen. Aufgrund ihres Parteibuchs, nicht aufgrund ihrer Leistung. Aber sie waren nie programmprägend. Und ich hatte das Glück, dass ich kaum gewählt war, natürlich dafür sorgen musste, dass diese innere Unabhängigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt wurde. Das war sehr schwer. Es gibt natürlich auch einen Umstand, der für so einen Sender sehr belastend ist. Zu viele Parteigänger verwechseln kritische Berichterstattung mit parteilicher Berichterstattung. Das ist ein großer Irrtum. Das ergeht dem Bayerischen Rundfunk umgekehrterweise genauso.
Wir haben jahrelang unter dem Andersrum-Ruf gelitten, der schwarze Sender zu sein, gar keine Frage. Ich habe aus der FAZ was mitgebracht von 1985, aus dieser Zeit, zum Amtsantritt von Friedrich Nowotny. Und da werden Sie zitiert, und das würde ich jetzt gerne vorlesen. Als erstes, sagen Sie, als erstes werde ich prüfen, ob die Sitzposition hinter dem Schreibtisch des Intendanten für mich, der ich einen Kopf kleiner bin, als der amtierende Intendant ausreichend ist. Dann werde ich mal sehen, was der Blick aus dem Fenster ergibt. Erst dann werde ich mich der Tagesarbeit zuwenden. Haben Sie es dann so gemacht?
Ja gut, also das sind so Sprüche, die man im Vorfeld einer solchen Geschichte macht, die einem kommen, die einem einfallen. Nein, ich kann Ihnen sagen, unmittelbar nach Amtsantritt, ich glaube, es war der 14. Juni 1985, gab es eine Direktorensitzung und ich sagte da guten Tag. Und da kam der Justiziar und überreichte mir ein Schriftstück, das ich sofort zu unterschreiben hätte. Ich guckte es an. Es war, glaube ich, die Bestellung eines Satellitenkanals zur Verbreitung des dritten Programms in Berlin. Da gab es so ein Kabelpilotprojekt.
Aber in Ihrer Zeit waren auch die Privaten, die gestartet sind?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das zu leicht genommen. Ich habe zwar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des WRD immer wieder gesagt, da kommt was, von dem wir nicht wussten, wie es sein würde. Die hatten ja nicht genügend Frequenzen, bis die SPD-Landesregierung dem Westdeutschen Rundfunk wichtige Frequenzen im Ruhrgebiet wegnahm, sahen sie nicht so toll aus. Und das hat sich dann geändert. Und dann begriff ich Gott sei Dank rechtzeitig, worum es geht. Und das hat ungeheure Anstrengungen notwendig gemacht, um die Füße am Boden zu behalten.
Haben wir uns zu sehr angepasst? Wir, sage ich jetzt und meine damit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben wir zu sehr nachgemacht, was die Privaten dann doch teilweise sehr erfolgreich gemacht haben, dieses sehr boulevardmäßige, dieses sehr nach dem Geschmack des Publikums sich richtende Programm?
Naja, das wird uns immer wieder nachgesagt. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich mir die Programme anschaue, ich gucke, um ehrlich zu sein, eigentlich nur öffentlich-rechtliche, wenn ich schaue.
So ist es recht. Wir haben nichts
anderes. Nein, so ist es nicht recht. Meine Frau ist allergisch gegen die Werbeunterbrechung. Mhm. Ich gucke sie hin und wieder ganz gern, wenn meine Frau nicht dabei ist. Das sind die kurzen Phasen, die mir dann erlaubt sind, um zu sehen, wie die Werbewelt im Moment aussieht. Denn das können Sie bei den ärmlichen 20 Minuten im öffentlichen rechten Rundfunk nicht sehen. Nein, also die öffentlich-rechtlichen Sender müssen ihren Standort immer wieder neu bestimmen. Und wenn ich jetzt höre, die ARD braucht einen Star und das soll Lena sein. Lena wird promotet von Privaten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich da dran gehängt. Finde ich nicht in Ordnung.
Kann ich gut nachvollziehen.
Denn lassen Sie mich das noch sagen. Der Star des öffentlichen Rundfunks ist das Programm. Und auf das Programm hat sich alles zu konzentrieren. Und wenn wir gut genug sind, dann werden wir auch anders wahrgenommen als die Flüchtigkeit in manchem Angebot der Privaten.
Das höre ich gerne. In Ihrer Zeit als Intendant, Herr Nowotny, wie war das für Sie? Sie müssten ja plötzlich Programm zulassen und durften es nicht mehr selber machen. War das schwer? Sie kamen ja
Ich musste Programm vertreten und hatte Schwierigkeiten gelegentlich damit. Ich weiß, wir hatten einen Programmdirektor Hörfunk, Jenke hieß der, lebt heute in Berlin. Ein hervorragender Typ, der mich immer kritisch beäugte, wenn ich wieder einmal moserte über das, was bei ihm gelaufen war. Die hatten so kritische Sendungen, die wirklich unglaublich schwer zu ertragen waren manchmal. Und dann kriegte ich immer Ausbrüche. Und er war ein ganz ruhiger Typ und sagte, den entscheidenden Satz, der meine Amtszeit geprägt hat, Herr Nowotny, Sie müssen eins bedenken. Wir sind in erster Linie da, und besonders Sie, der Intendant, um Programm möglich zu machen. Das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Das war eine freundschaftliche Belehrung, die ungeheuer wichtig war und die ich beherzigt habe.
Sie hören 1:1 der Talk. Heute bei mir zu Gast ist Friedrich Nowotny, seit fast 60 Jahren Journalist. Wenn Sie heute so auf die Medien gucken, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Dass die Medien einer tiefgreifenden Veränderung ausgesetzt sind, wie die gesamte Gesellschaft, in der wir leben, sich tiefgreifend verändert hat und immer noch verändert, täglich, stündlich, jeden Tag mehrmals. Die Medien kämpfen um ihre Existenz, um den Zuschauer, um den Zuhörer, um den Zeitungsleser. Das ist ein schwieriger Kampf, der auch mit dem Internet ausgetragen werden muss, auf das ich ehrlich gesagt verzichten kann, wenn ich genug Radio höre und genügend Zeitung lese.
Wir haben gerade über Ihre Zeit als Intendant des Westdeutschen Rundfunks gesprochen. Sie waren es von 1985 bis 1995. Das ist immer eine schwierige Sache, ich weiß, was jetzt kommt. Aber wenn Sie nochmal Intendant wären, würden Sie sagen, wir müssen mehr die Medien zusammenspannen? Also könnten Sie sich vorstellen, dass tatsächlich Redaktionen eingeführt werden, die sich dann mehr thematisch zusammentun? Also dass man Fernsehen, Hörfunk und Radio so wie es ganz früher, als Sie beim Saarländischen Rundfunk ja auch waren und für Radio und Fernsehen zuständig waren, dass es aus einer Hand gemacht wird? Oder würden Sie sagen, wir könnten den Kampf ums Internet auch aufgeben? Und
soweit ich das in der Hauszeitung des WDR verfolge, gibt es das ja längst. Also Bimedialität, Trimedialität. Die Kolleginnen und Kollegen in Berlin, im Studio Berlin, arbeiten natürlich im Hörfunk und Fernsehen auch für das Internet. Und ich muss sagen, unter den meist angeklickten Seiten steht immer auch das Logo der ARD. Das ist eine tolle Sache, finde ich. Obwohl es natürlich ungeheuer belastend ist. Nun sind ja die Personalien, soweit ich das vom Fernsehen in Berlin sehe, gegenüber meiner Zeit ungeheuer aufgestockt worden, aber die müssen auch reichlich liefern. Also da sehe ich keinen Mangel. Die entscheidende Frage ist, ziehen die Redaktionen, ziehen die Sender, auch die Privaten, ziehen alle miteinander die jungen Leute mit? Ich halte nichts von dieser krampfhaften Anpassungsstrategie an die jungen Leute. Wer heranwächst, findet ohnehin zum Radio. Wie ich finde und glaube, zuerst zum Radio und dann zum Fernsehen, nachdem er in jüngeren Jahren das Fernsehen präferiert, bevorzugt hatte. Und mit dem Internet spazieren gegangen ist. Das ist ja alles heute, die Leute haben ein solches Medienangebot, dass es schwerfällt, das Richtige zu finden. Darum habe ich immer mit großem Interesse meinen Enkel betrachtet, der natürlich im Internet spazieren geht, der natürlich Radio gehört hat und Fernsehen sieht und der auch Zeitungen liest, erstaunlicherweise, mit großer Begeisterung.
Sie haben nie aufgehört, Journalist zu sein und sind noch immer dabei. Was treibt Sie an?
Naja, also ob ich noch dabei bin, weiß ich nicht. Ich bemühe mich, diese Zeit zu begreifen und kommentiere für Zeitungen, für Radio und gelegentlich für Fernsehen aus dem Schatz, nenne ich das einmal etwas überhöht, meiner Erfahrung. Und manchmal wird das gern genommen und manchmal eben nicht. Also ich kann nur sagen, es hält sich im Rahmen, aber es hält einen auch auf dem Laufenden.
Was sagt Ihre Frau dazu?
Meine Frau ist genau wie ich hin und her gerissen, wenn sie meine Aktivitäten beobachtet. Unter der Rubrik Mensch muss das sein. Wir könnten noch viel mehr verreisen und so. Aber da ich ständige Verpflichtung für das Nordwestradio habe, das gehört zu Radio Bremen und NDR, muss ich freitags immer parat sein.
Da habe ich das heißt, Sie haben eigentlich gar keinen echten Ruhestand.
Ah ja, doch.
95 also, haben Sie aufgehört, Intendant zu sein.
Ja, nein, ich habe nicht nur aufgehört, Intendant zu sein. Ich habe auch aufgehört, mich an den Grenzen der hysterischen Betrachtung der Welt zu bewegen oder an der Grenze des Hysterischen. Ich habe mehr Zeit, ich darf mehr nachdenken, mehr überlegen, ehe ich meine Kurzkommentare zusammenfasse. Ich glaube, das ist ganz gut. Und wenn man dann aus Erinnerung und aus dem eigenen Archiv, das ich immer wegschmeißen will, aber immer wieder darauf zurückkomme, schöpfen kann, dann ist das sehr nützlich.
Wir haben noch was aus unserem Archiv dabei und ich weiß, Sie haben es schon ganz oft gehört, aber ich möchte es unseren Hörern nicht vorenthalten. Sie kennen es, Sie haben ein sehr schönes Interview mit Herrn Brandt mal gemacht, damals Bundeskanzler, deutsch-französischer Gipfel, und ich leide mit Ihnen. Sie haben nämlich dem Pressesprecher vorher ein paar Wünsche geäußert und was dabei rauskam, hören wir jetzt.
Herzlichkeit des deutsch-französischen Verhältnisses, Herr Bundeskanzler, problemlos dieses Verhältnis, so wurde es heute in verschiedenen Pressegesprächen dargestellt. War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation?
Ja.
Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können?
Doch.
Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark?
Nein.
Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war?
Ja.
Ja, Herr Nowotny, das ist der Albtraum eines jeden Journalisten. Was war da der Hintergrund?
Ich habe dem Regierungssprecher Konrad alles gesagt. Sagen Sie bitte dem Bundeskanzler, wir haben 1:30, drei Fragen. Die Tagesschau ist um 20 Uhr, es war 5:30 am Nachmittag. Und ich muss das alles noch Film entwickeln, Ton umspielen, wie das damals üblich war in den 70er Jahren. Es muss kurz sein und das Ergebnis kennen wir. Aber die Sache ist geblieben. Sache ist geblieben. Ich muss Ihnen sagen, wo Sie es noch hören können. Sie können es in einem Museum im Willy-Brandt-Haus in Lübeck in der Ecke für Komisches können Sie es als Dauerschleife wiedersehen und Sie können es auch in YouTube hören. Und ich kann nur sagen, es ist nach wie vor ein Stück, das ich nun so oft gehört hätte. Ich kenne Willy Brandts Antworten auswendig.
Das war 1:1 der Talk heute mit Friedrich Nowotny und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie mir ausführlicher geantwortet haben.
Vielen Dank, Frau Giel.
So gingen wir im Sommer 2011 auseinander. Vorgestern wurde Friedrich Nowotny 95 Jahre alt. Wir gratulieren auch mit diesem Wiederhören. Zwei Grundkonstanten sind seitdem wohl geblieben: sein politisches Interesse und seine Frau. Mit der ist er mittlerweile 68 Jahre verheiratet. Und seit 2 Jahren ist er Uropa von Zwillingen. Für die hat er 2 Worte: wunderbar und herrlich. Dagegen zeigte er sich vor kurzem tief beunruhigt über die Weltlage. Es beschäftigt ihn sehr, welchen Weg die Ereignisse genommen haben, seit dem Aufbruchsgefühl der Gorbatschow-Tage. Das Gespräch finden Sie in der Audiothek, dort auch den Podcast Ein Thema, 3 Köpfe, in dem es um ein aktuelles Thema geht, über das alle reden, das aber nicht jeder wirklich ganz verstanden hat. Fundiert, aber verständlich, ernst, aber unterhaltsam.